Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich möchte vor der Predigt noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen in aller Freiheit und Offenheit. Ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du heute hier bist und dass du zu uns reden möchtest, zu jedem Einzelnen ganz persönlich, weil du uns siehst, weil du uns kennst, unsere Situation. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ganz persönlich jeden Einzelnen heute Morgen segnest mit einer Begegnung mit dir. Amen. Sie sitzt schon eine ganze Zeit lang dort, mit dem Rücken an den Brunnen gelehnt. Ihr Bauch ist gewölbt und man sieht ihr an, dass sie schwanger ist. Ihre Gedanken sind schwer. Sie ist wütend, sie ist verletzt. Und noch einmal geht sie in Gedanken diese Erlebnisse der letzten Zeit durch. Und die Emotionen kommen wieder hoch. Es ist unglaublich, wie man mit ihr umgegangen ist. Sie ist auf der Flucht, weil sie keinen anderen Weg mehr gesehen hat. Sie hätte das unter keinen Umständen noch länger aushalten können. Andererseits ist es ihr eigentlich ja vorher ganz gut gegangen. Seit der Zeit, als sie in Ägypten als Magd zu dieser Familie, zu dieser Sippe gestoßen ist und diese Herrin als Magd gedient hat, ist es ihr eigentlich gut gegangen. Es ist eine reiche Familie und sie waren eigentlich ganz gut zu ihr. Zwar nicht sesshaft, haben sie doch in Zelten ganz gut gelebt auf ihrem Zug durch dieses Land, was sie selbst nicht kannte. Sie war gut versorgt, bis dann der Tag kam, wo ihre Herrin diese vertrackte Idee hatte und damit das Unglück in ihr Leben kam. Es war eigentlich ja eine Ehre, mit diesem Sippenhäuptling verheiratet zu werden. Es war halt nur so, es war eine reine Zweckehe. Das hatte nichts mit Liebe zu tun, sondern es ging eigentlich nur darum, dass sie den Mangel ihrer Herrin ausgleichen sollte. Es ging darum, einen legalen Erben zu zeugen. Und dazu war die Herrin nicht in der Lage, dieses Kind zu bekommen. Sie war unfruchtbar. Und kam dann auf die Idee, und sagte nach den Regeln dieser Gegend hier, wo wir leben, kann man die Magd dem Mann zur Nebenfrau geben, zur zweiten Frau. Und das Kind, was dann daraus entsteht, wenn sie schwanger wird, das wird offiziell als meins anerkannt. Und so schlägt sie das ihrem Mann vor, der ist einverstanden. Und so wird diese junge Magd mit diesem Sippenchef verheiratet und sie wird schwanger. Und sie hat ihre Herrin das schon ziemlich deutlich spüren lassen, dass sie jetzt diejenige war, die die Funktion einer Frau erfüllte, nämlich für Kinder zu sorgen, Kinder zu gebären und den Forterhalt der Familie zu gewährleisten, was ihre Herrin eben nicht konnte. Und das hat zu Ärger geführt. Das hat zu so großem Ärger geführt, dass sie richtig mies behandelt wurde. Und dann hat sie sich auf den Weg gemacht. Lieber frei sein, als sich so schlecht behandeln lassen zu müssen. Und jetzt sitzt sie dort an diesem Brunnen, ist einsam, ist verzweifelt. Und dann hört sie plötzlich die Stimme des Engel Gottes. Und er spricht sie an, ganz persönlich, und sagt: Hagar, du Magd von Sarai, Was machst du hier und wo willst du hin? Und diese Frage, die ist eigentlich ganz anders gemeint, als die Worte das sagen. Das heißt eigentlich, Hagar, ich kenne dich ganz genau. Du bist die Magd von Sarai. Erklär du mir deine Situation. Warum bist du hier und wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Und Hagar antwortet ganz knapp, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Und dann bekommt sie ganz klare Anweisungen und eine unglaubliche Zusage, die ihr Leben total verändert und auf den Kopf stellt. Dieser Engel des Herrn sagt ihr, ich habe dich gehört und ich habe dein Leiden gesehen. Geh zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Wenn man guckt, dieser Wortlaut, diese Formulierung, demütige dich, das heißt, das ist eine aktive Tätigkeit. Demütige dich, geh dorthin und ertrage das ganz bewusst. Und dann kommt eine Zusage, das klingt so ein bisschen wie ein Ausgleich dafür, dass du gehorsam bist und dafür, was dir passiert ist, habe ich eine ganz große Zusage, eine Verheißung an dich. Du bist schwanger, du wirst einen Sohn bekommen, den sollst du Ismael nennen, das heißt Gott hört. Und er wird ein Stammvater eines großen Volkes werden, die wird man nicht zählen können, so zahlreich werden die sein. Charakterlich wird er allerdings ein bisschen schwierig werden. Es wird einer sein, der sich mit jedem streitet, mit seiner Familie ganz besonders. Die Reaktion dieser Hagar in dieser Situation ist, dass sie Gott mit einem ganz persönlichen Namen anspricht, dass sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. In dieser ganz besonderen Situation. Und in dieser Geschichte wird darüber hinaus Weltgeschichte geschrieben. Dieser Ismael, der dort auf diese Art und Weise gezeugt und auch später geboren wurde, ist der Stammvater von arabischen, also muslimischen Völkern, die heute noch im Streit mit Israel liegen. Ich habe in einem Kommentar so diese Formulierung gelesen, die fand ich gut. Der Same, der da gesät wird, wird heute noch als Ernte eingefahren. Also dieses Geschehnis, das hat an Tragweite, reicht das bis in die heutige Zeit und das ist noch nicht fertig. Mit Ismael entsteht also ein Werkzeug Gottes in der Geschichte der Welt und der Völker, was die Grundlage für spätere Ereignisse legt. Wir sehen also zwei parallele Geschichtsstränge hier. Die Geschichte mit Abraham, mit Sarai, mit Hagar, mit einzelnen Menschen. Und wir sehen einen Meilenstein in der Entwicklung von Gottes Plan für die Welt. Hagars Erkenntnis in diesem Moment ist, im großen Weltgeschehen sieht Gott auch den Einzelnen. Er nimmt Anteil, er hat Erbarmen, er geht auf mich ein, in meine Not, in meine schwierigen Situation. Er ist mein vertrauenswürdiger Herr, er ist mein Retter und mein Freund. Er ist der Gott, der mich wahrnimmt, der mich annimmt, so wie ich bin, der mir nachgeht, der mein Weinen hört, der aber auch meine Schuld sieht, mich ermahnt, erzieht und tröstet. Und Hagar geht zurück in diese schwierige Situation und ist gehorsam. Jetzt möchte ich doch gerne den Predigttext lesen, diese Geschichte aus 1. Mose 16. Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm kein Kind, dem Abraham. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar, und sie sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich nicht vielleicht aus ihr mich aufbauen möge. Und Abraham gehorcht der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrahams Weib, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zum Weibe, nachdem sie 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Frau, ihre Herrin, gering gegen sich. Da sprach Sarai zu Abraham: Du tust Unrecht an mir. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, muss ich gering sein in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da sie nun Sarai wollte demütigen, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, nämlich bei dem Brunnen am Weg gen Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Frau Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Frau und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinen Samen also mehren, dass er von großer Menge nicht soll gezählt werden. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, des Namen sollst du Ismael heißen, darum, dass der Herr dein Elend gehört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und wird gegen alle seine Brüder wohnen. Und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du Gott siehst mich, denn sie sprach: Gewiss habe ich hier den gesehen, der mich hernach gesehen hat. Darum hieß man den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich ansieht, welcher Brunnen ist zwischen Kadesh und Bared. Und Hagar gebar einen Sohn, und Abraham hieß den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, da ihm Hagar den Ismael gebar. Abraham hatte hier einen seiner schwierigen Glaubensmomente. Er hatte einen Moment der Schwachheit und der Zweifel. Und Sarai kam der Gedanke, ob sie nicht ihren Verstand gebrauchen sollten und nach den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, ihren Beitrag zu der Erfüllung dieser Verheißung leisten müssten. Ich habe doch eine Magd und es ist möglich, sie als zweite Frau meines Mannes einzusetzen. Und die Kinder würden ihr zugerechnet. Und Abraham reagiert so schwach, wie das der Adam auch schon gemacht hat. Er hört auf diesen Rat seiner Frau und will anschließend mit den entstandenen Folgen, mit diesem Ärger, nichts zu tun haben. Da kann sich dann Sarah selbst drum kümmern. Ich habe mich gefragt, was wird das gemacht haben mit ihm, als diese Hagar aus der Wüste zurückkam und sich wahrscheinlich reumütig für ihre Flucht entschuldigt hat und dann mit dieser Neuigkeit, mit dieser Verheißung rausplatzte. Mit ihr hatte Gott über den Namen des Kindes gesprochen und mit ihr hatte Gott über die Zukunft gesprochen, nicht mit Abraham in dem Moment. Ich glaube, dass er sehr betroffen war und dass es ihm ziemlich schlagartig klar war, dass er große Schuld auf sich geladen hat gegenüber dieser Frau, gegenüber Gott, gegenüber seiner Familie und dass er das klären musste. Mit der Geschichte Hagars erreicht Gott auch den Abraham. Der Abraham und die Sarah, das waren auch zwei, die Gott sah. Wenn wir die Geschichte von Abraham uns anschauen, ich finde die hochinteressant. Der Abraham lebte in Ur in Chaldäa. Von seinem Vater lesen wir, er war Götzendiener. Da gab es keine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. So ist der Abraham dann sicherlich groß geworden. Dieses Ur und auch später Haran, wo sie hinzogen, das sind Städte, die sind bekannt dafür, dass man einen Mondgott Nanna anbetete. Götzenanbetung, Götteranbetung stand da auf der Agenda. Und dort spricht Gott diesen Abraham an und gibt ihm einen Sonderauftrag. Für dich habe ich eine ganz besondere Aufgabe. Verlass alles, was du an Sicherheiten hast, dein Land, deine Familie, und geh in ein Land, was ich dir zeigen will. Und dort sei ein Segen. Und ich will aus dir ein großes Volk machen. Und ich will dir dieses Land geben. Das ist die Verheißung, die Abraham mitnimmt, als er unter der Leitung oder Führung seines Vaters nach Haran zieht, bis der dort dann stirbt. Und mit 75 Jahren bekommt er von Gott diese Bestätigung dort in Haran über diese Verheißung noch einmal. Mit 75 Jahren zieht er aus, ist dann wohl relativ bald in Kanaan, weil wir eben gelesen haben, mit 86 ist der Ismael geboren und da waren sie 10 Jahre in Kanaan. 10 fruchtlose Jahre, 10 kinderlose Jahre, wo man mit dieser Verheißung, die keine Erfüllung fand, gelebt hat. Interessant ist auch, dass Abraham in der ganzen Zeit, die er durch Kanaan gezogen ist, dieses Land eben nicht bekam. Das Einzige, was ihm gehörte, als er starb, war ein Grab. Sonst nichts. Er ist Zeit seines Lebens durch Kanaan gezogen und Gott hat ihm das Land gezeigt. Das war alles. In Besitz genommen konnte das Land erst werden, als aus seiner Familie ein Volk wurde. Nämlich als sie aus Ägypten dann geflohen sind. Nach 10 Jahren, also diese Situation, die wir eben gelesen haben. Menschlich kann man das sehr gut verstehen. Wenn man 10 Jahre lang mit dieser Schmach lebt, als Frau unfruchtbar zu sein. Sarai wird uns vorgestellt am Anfang dieser Abraham-Geschichten mit wenigen Eigenschaften. Sie ist die Halbschwester ihres Mannes, sie ist unfruchtbar und kinderlos. Und kinderlos in der Zeit, das war ein Lebensprogramm, was in der Gesellschaft keinen guten Platz hatte. Die Hauptaufgaben der Frau waren, den Haushalt zu versorgen und Kinder zu bekommen. Und wenn man das nicht konnte, wenn man diesen Beitrag zur Familie nicht leisten konnte, war die Position und die Anerkennung in der Familie sicherlich nicht so groß. Es war wichtig, Kinder zu bekommen. Viele Kinder zu bekommen. Und damit musste Sarai leben. Und jetzt war diese Verheißung im Raum. Und wenn man mal guckt, diese Verheißung bezieht sich eigentlich immer auf Abraham. Da ist von Sarah überhaupt keine Rede. Also die Frau ist nicht erwähnt. Und trotzdem vertraut Abraham nach wie vor und auch Sarah. Wenn wir weiterlesen, wie lange das dauert, bis das mit dem Kind konkret wird, dann lesen wir, dass der Abraham 99 Jahre alt war, als Gott zu ihm sagt, wir machen das jetzt konkret, jetzt ist der Moment gekommen, wo du tatsächlich von Sarah Vater wirst. 25 Jahre, Tag für Tag in dieser Hoffnung, und dem Bangen. 25 Jahre, bis Gott das erfüllt. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal 25 Jahre für was gebetet, was nicht eingetreten ist? Wenn wir das so lesen, ich denke, dann wird uns klar, warum man den Abraham den Vater des Glaubens auch nennt. Als Heide eigentlich berufen, alles hinter sich zu lassen mit einem Gott, den man nicht kennt. In ein Land zu ziehen, was man nicht kennt. Und 25 Jahre auf ein Kind zu warten, was nicht kommt. Und trotzdem, bei allem Zweifel und bei allen Schwachheiten, die er hatte, treu zu glauben, das ist eine Herausforderung. Und immer dann, wenn die Zweifel ganz groß waren, und immer dann, wenn die Schwierigkeiten damit Überhand nahmen, dann hat Gott zu Abraham gesprochen und hat diese Verheißung wieder ganz neu festgemacht. Er hat ihm einen Blick in die Zukunft gegeben, er hat ihm diese Zeit in Ägypten, die dieses Volk, was aus ihm entstehen soll, dann erlebt, hat er schon angekündigt. Und er hat ihn getröstet und er hat ihn gesehen. Und er hat auch Sarai gesehen. 25 kinderlose Jahre, die dann doch ihre Erfüllung finden. Diese Aussage, der Gott, der mich sieht, der kann eigentlich ganz unterschiedliche Bedeutungen für einen haben, je nachdem, in welcher Situation man sich gerade befindet. Ich habe überlegt, welche Personen in der Bibel kenne ich noch, wo ich sagen kann, wo Gott einen Einzelnen in einer ganz besonderen Situation gesehen hat. Also das, was Hagar erlebte, das haben andere auch erlebt. Ich hatte sehr schnell ein Post-it voll. Da fiel mir ein, diese Witwe in Zapat. Vielleicht habt ihr die Geschichte vor Augen, die war am Verhungern mit ihrem Sohn, als Gott ihr einen Untermieter schickte, den Elia. Und solange wie der da wohnte, waren diese beiden versorgt, vor dem Hungertod gerettet. Da fällt mir ein, eine Frau in einer ganz ähnlichen Situation wie die Sarai, nein, wie die Hagar, ist die Hanna, kinderlos, von der Nebenfrau gehänselt, die Kinder bekommt und erfleht diesen Samuel, den sie dann bekommt, was eine ganz große Folge heilsgeschichtlich nach sich zieht. Da fällt mir ein, dieser Mephibosheth, ein gehbehinderter Sohn, der letzte, der übrig geblieben ist von Jonathan, um den sich David kümmert, weil er das versprochen hat. Da fällt mir ein, die Lea, die ungeliebte Nebenfrau von Jakob, die Gott segnet damit, dass sie eben viele Kinder bekommen kann. Da fällt mir ein, die Rahab, diese Prostituierte in Jericho, die die Kundschafter aufnimmt, die integriert wird in das Volk Israel und die im Stammbaum von Jesus vorkommt. Die war, glaube ich, die Oma von Boas. Da fällt mir ein, der Kain, der seinen Bruder Abel umgebracht hat und den Gott quasi als vogelfrei erklärt hat. Und doch gibt er ihm eine sichere Stadt, wohin er sich zurückziehen, wohin er fliehen kann, wo ihm niemand was tun kann. Da fällt mir ein, der Jona, der einen Sonderauftrag von Gott bekommen hat. Er soll nach Ninive gehen, er soll Buß predigen. Und er sagt, ich weiß, dass du barmherzig bist. Den Job möchte ich nicht. Und Gott geht ihm nach, liebevoll. Er holt ihn zurück auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Und er geht auf seine Befindlichkeiten ein. Und er gibt sich richtig Mühe mit ihm. Da fällt mir ein, diese sogenannte blutflüssige Frau im Neuen Testament, die den Glauben hat, wenn ich Jesus nur irgendwo in seinen Kleidern berühren kann, dann werde ich gesund. Und sie erlebt eine Begegnung mit Jesus. Sie erlebt viel mehr, als sie erhofft hat. Da fällt mir ein, dieser kleine Mann auf dem Baum, der Ausgegrenzte, der Zachäus, der Jesus aus der Ferne sehen will. Und Jesus sieht ihn dort auf dem Baum. Er wird sein Gast und er krempelt sein Leben um. Da fallen mir ein, die Kranken, die Jesus heilt, die in der Gesellschaft ausgegrenzt waren. Die Aussätzigen, die Aufgegebenen und die Menschen in Not. Die Kinder, zu denen Jesus eine ganz besondere Beziehung hatte. Oder die Prostituierte, die ihm die Füße wäscht und mit ihren Haaren trocknet. Und da fällt mir ein Paulus, der die Nachfolge dieses Jesus verfolgt, der sie ins Gefängnis bringt, der sie umbringen lässt. Der eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus hat und daraus ja ganz großartige Folgen, die auch uns heute ganz viel bedeuten, weil wir viel von Paulus in der Bibel lesen können. Viele dieser Menschen waren isoliert, sie waren verachtet, sie waren ungeliebt, vielleicht vergessen. Und manche waren sehr überzeugt auf dem falschen Kurs unterwegs. Und doch kümmert sich Gott um sie, um jeden Einzelnen, trotz des großen Ganzen, was er plant und was er umsetzt. Wenn du in Not bist, wenn du ihm aus dem Weg gehst, wenn du dich schuldig fühlst, dann sieh dich Gott. Der Allmächtige, der Schöpfer, verliert keinen aus den Augen. Er hat das große Ganze im Blick und jeden Einzelnen. Aber ich glaube, eins ist ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Unsere Bestimmung ist es nicht, gesund und reich zu sein. Unsere Bestimmung ist es nicht, dass Gott uns aus unserer Not, wie auch immer die aussieht, zu einem gesunden, wohlbefindlichen Leben führt. Oft wird das so in den Beispielen rausgestellt und die Bibel bringt uns ganz viele Beispiele, wo Gott das tut. Er kann das tun und er meint es gut mit uns. Aber das ist nicht die Bestimmung. Es geht darum, wenn Gott uns sieht, dass er uns ans Ziel bringt. Es geht darum, dass wir zu seiner Ehre leben und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, letztlich im Himmel. Das ist das Ziel, was er verfolgt. Und was auf diesem Weg liegt, das kann viel Leid und viel Kummer bis hin zum Tod beinhalten. Es geht nicht immer so aus, wie wir das in vielen Begebenheiten in der Bibel auch lesen, wo jemand wie der Hiob alles verliert und nachher wieder reich ist. Wir lesen auch in der Bibel von Menschen, die im Glauben gestorben sind. Zum Teil sehr qualvoll. Die Frage, denke ich, die sich uns stellt an der Stelle, ist es, ob ich bereit bin, mich darauf einzulassen. Gott sieht mich in meiner Not und Gott lässt mich nicht fallen, auch dann, wenn es wirklich haarig wird. Aber mit dem Blick, mich ans Ziel zu bringen, vielleicht ist mein Weg auch die Lösung für das Problem meines Nächsten. Vielleicht ist mein Leid und meine Art, damit umzugehen in der Abhängigkeit von Gott, das, was ihn auf den Weg zu Jesus bringt. Die Frage ist, wie viel Glauben hast du? Wie viel Abhängigkeit von Gott erlaubt dir dein Glaube? Wichtig ist dabei zu erkennen, wer Gott ist, seine Macht, seine Größe. Denn ich glaube, wenn wir das wirklich erkennen, dann können wir uns auch völlig auf ihn verlassen. Wie ein Abraham, der alles loslässt, alles hinter sich lässt und in die Ungewissheit geht mit einem Gott, den er noch nicht mal richtig kennt. Gott sieht dich trotz aller Schuld, trotz allem Versagen, aller Zweifel, aller Angst, aller Überheblichkeit, allem Kleinglauben, einfach so, wie du bist und wie ich bin. Andererseits denke ich, wenn Gott unser Vorbild sein soll, dann können wir aus dieser Eigenschaft Gottes, dass er den Einzelnen sieht, auch eine Aufgabe ableiten. Dass wir nämlich neben dem ganzen Großen oder dem großen Ganzen auch in der Gemeinde und in unserem persönlichen Glaubensleben den Einzelnen nicht aus dem Augen verlieren. Dass wir untereinander gut vernetzt sind. Dass wir also aufeinander achten, dass wir gucken, wer steht am Rand. Wer wird nicht wahrgenommen, wer kommt in unserer Gemeinde so richtig nicht vor oder in meinem Umfeld. Wir waren gestern Abend auf einem Geburtstag und da lag auf jedem Platz natürlich eine Serviette und da war unter anderem neben einer Tafel Schokolade, einer kleinen, so ein Armbändchen, da stand drauf, der Nächste bitte. Und das Geburtstagskind hat das auch erläutert. Er sagte, den Spruch kennt man vom Arzt. Und dann weiß man, man ist dran. Aber man kann den Satz auch anders verstehen. Und so ist es mir eigentlich wichtig, dass wir das so mitnehmen. Heute Abend hat er erklärt, der Nächste bitte. Der Nächste steht im Fokus. Habt ein Auge, habt einen Blick auf den Nächsten. Und nicht so sehr auf euch. Ich fand das ein schönes Bild. Deshalb gebe ich es euch einfach mal so mit. Die innere Einstellung, die ist ausschlaggebend. Eine demütige Haltung, die Erkenntnis diesen großen Gottes. Ich möchte mit einem Zitat von Martin Luther enden. Er hat ja außer den Thesen, die er da angeblich an die Kirchentür geschlagen hat, viel mehr gesagt und geschrieben. Und dieses Zitat hier ist mir vor einiger Zeit begegnet und ich fand das so gut, weil es eine demütige Haltung und ein volles Vertrauen auf Jesus zum Ausdruck bringt. was mein Glaube sein soll. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du Weltgeschichte schreibst. Ich möchte dir danken für deinen großartigen Heilsplan. Ich möchte dir danken, Herr, dass du über all dem aber auch den Einzelnen siehst. Es gibt bei dir keine Kollateralschäden. Und ich danke, dass wir das wissen dürfen, dass mein Leben, so wie du uns führst, wenn wir uns führen lassen, einen Sinn hat. Und dass es Auswirkungen hat, dass du unser Leben gebrauchst. Und wir sehen in der Bibel so viele Beispiele, wo Situationen, die menschlich unmöglich waren, ja, Riesenauswirkungen hatten. Bis in die heutige Zeit, wo Segensspuren zu sehen sind, die zum großen Teil aus Not und aus Schwierigkeiten entstanden sind, wo Menschen aber auf dich vertraut haben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dieses Vertrauen gibst, dass wir uns abhängig machen von dir, dass wir das annehmen, was auf unserem Weg liegt, und wissen, dass du uns siehst, dass du uns nicht fallen lässt, dass du uns durchträgst bis ans Ziel, dass wir als deine Kinder auch Gemeinschaft mit dir haben dürfen und in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. Amen.